Waldorf Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
Zukunft gestalten. Darüber wird in Schulen viel gesprochen. Gleichzeitig erleben viele Menschen in Waldorf-Kontexten einen Alltag, der stark von Routinen, gewachsenen Strukturen und eingeschliffenen Machtverhältnissen geprägt ist. Zwischen dem Anspruch, Kinder und Jugendliche zu freien, verantwortlichen Menschen zu erziehen und der Realität in Kollegien, Gremien und Konferenzen klafft nicht selten eine deutliche Lücke. Zukunft machen, kurz Summer, setzt genau hier an, als eine der Qualitätsinitiativen des Bundes der freien Waldorfschulen. Auch als Plattform, die einen Raum für Austausch, Diskussionen und das Ausprobieren von Neuem eröffnet. Zweimal im Jahr kommen Menschen aus Waldorfschulen bundesweit zu mehrtägigen Workshops zusammen, entwickeln Projektideen, prüfen Ansätze und werden bei der Umsetzung an ihren Schulen begleitet. Heute spreche ich mit vier Personen aus der Kerngruppe von ZUMA. Mit Miriam Nöning, die die organisatorische Koordination der Plattform beantwortet, Martin Konrad, der sowohl in der Projektbegleitung und Netzwerktreffen eine zentrale Rolle spielt, sowie mit Nicolas Michel Müller und Juan Carlos Otalora, die unter anderem maßgeblich an der inhaltlichen Entwicklung und Ausgestaltung der Workshop-Formate beteiligt sind. Ahoi ihr vier, willkommen bei Tide Radio zu Waldorf Perspektiven.
Hallo. Hi.
Hallo.
Ihr Lieben, im Bund der freien Waldorfschulen gibt es eine Vielzahl von Gremien, Konferenzen und Arbeitskreisen, in denen über Schulentwicklung, Qualitätsfragen und Zukunftsfragen gesprochen wird. Was unterscheidet denn Zukunft machen von anderen Gremien? Miriam.
Zukunft machen unterscheidet sich von den anderen Gremien, dass die anderen Gremien sehr kopflastig sind und dass viele Sachen eben auf einer Kopfebene, auf einer intellektuellen Ebene besprochen und bewegt werden. Und wir bei Zukunft machen versuchen halt über den ganzen Körper, über künstlerische Arbeit Dinge zu bewegen und Projekte zu entwickeln und Ideen zu entwickeln und eben viel auszuprobieren und ganzheitlich zu spüren.
Nicolas?
Ja, ich würde ergänzend sagen wollen, dass Zukunft machen sich auch noch dadurch auszeichnet, im Gegensatz zu den anderen Gremien, etc., dass es bei uns keinerlei Denkverbote und Sprachverbote gibt. Also das bedeutet, wir sprechen auch wirklich über unangenehme Situationen oder Gegebenheiten, um an den Kern oder um an die heutigen Möglichkeiten heranzukommen.
Mhm. Martin?
Genau, das sehe ich genauso. Und ich würde ergänzen noch, dass wir Schulentwicklung oder Veränderung von Schule schlecht von oben herunter machen können. Und Zukunft machen ist aus meiner Sicht eine Initiative, die die Kräfte von unten stärkt. Also die Menschen, die das anders sehen, fühlen sich aufgehoben und sehen, da sind andere Menschen, die auch was verändern wollen. Und das stärkt diese Bewegung und Initiative eigentlich von unten heraus und nicht strategisch von oben irgendwie wie so eine Gießkanne darüber streut.
Okay. Juan Carlos?
Ja, also ich würde sagen, wir haben eine sehr starke Connection mit dem Wort Innovation. Und da fängt alles an, anders zu werden. Weil wir sind sehr stark verortet in der Zukunft. Und die Zukunft ist etwas, was man nicht so stark strukturieren kann. Viele andere Initiativen sind sehr stark in Gegenwart. Dadurch beschäftigen wir uns mit Diskursen um Praxis, die außerhalb der Aufmerksamkeit der Waldorfpädagogik bis jetzt geblieben sind. Ja, das so erstmal grob und allgemein.
Okay, Nicolas, ich sehe, du möchtest was ergänzen?
Ja, und zwar, weil Juan das gerade gesagt hatte, wir arbeiten aus der Zukunft heraus. Das bedeutet auch, dass das Publikum oder die TeilnehmerInnen im wahrsten Sinne des Wortes sich auch aus der Zukunft bilden. Also das bedeutet, SchülerInnen sind dabei, wir haben LehrerInnen, die gerade noch in der Ausbildung sind, also keine gestandenen LehrerInnen, und es ist eine breite Diversität in dieser Gruppe, die teilnimmt, und dadurch kommt allein schon Zukünftiges aus diesen Gedankenwelten zu uns.
Mhm. Welche Lücke in der Waldorfpädagogik versucht Zukunft machen zu schließen?
Also ich würde sagen, das ist jetzt eine steile These, wir versuchen die Lücke zu schließen, wo in wichtigen Gremien und in wichtigen verantwortlichen Positionen über die derzeitigen Geschäfte der Pädagogik und des Bundes geredet und verhandelt wird und gleichzeitig auf den Anführungszeichen keine Hierarchie, auf den unteren Ebenen, wo die Schulen agieren im Alltäglichen, dazwischen fehlt eine Mittlerebene. Und diese Mittlerebene, das ist Zukunft machen, weil wir versuchen, so wie Martin das schon vorhin gesagt hatte, wirklich aus so einer Graswurzelbewegung heraus die Information und das Know-how von unten, von den SchülerInnen, von den LehrerInnen in die oberen Etagen zu bringen und dann durch finanzielle Unterstützung, durch Stiftungen umzusetzen.
Okay, Juan Carlos, wolltest du was sagen?
Ja, ich glaube, es sind mehrere Lücken. Da müssen wir eine kleine Liste machen, aber eine, was total wichtig für mich ist, die Erkennung, dass die Waldorfpädagogik ist nicht eine deutsche Pädagogik. Und das Lokalität, es ist wichtig, aber trotzdem in der Existenz dieser lokalen Perspektive muss man auch die Globalität erkennen. Und das ist etwas, was die Waldorfpädagogik braucht, wo die Waldorfpädagogik sehr stark arbeiten muss und wo wir dann, also eigentlich haben wir sehr viel Material, die wir da verwenden können von Kollegen, die in anderen Kontinenten arbeiten.
Auf alle Fälle. Martin, du wolltest was ergänzen?
Ja, für mich ist die Lücke zwischen der Tradition, die sehr reich ist und uns trägt und uns zusammenkommen lässt als Waldorfschulen, und der Realität, dem Alltag, dem Heute und dem Morgen. Diese Lücke, die ist da. Und die muss immer wieder adaptiert, die muss immer wieder angesprochen werden, gefüllt werden. Und wir tragen dazu bei. Wir füllen die nicht selber, aber wir unterstützen Menschen, die sagen, hey, da fehlt etwas oder da wollen wir was ergänzen oder da wollen wir weiter in eine Richtung gehen, die es bisher vielleicht noch nicht gab, aber irgendwo doch eigentlich angelegt ist, finde ich, diese Zukunftsfähigkeit, diese lebensnahe Pädagogik.
Mhm. Okay, Nikolas?
Ja, es gibt noch eine kleine Lücke, und zwar, es wird zwar versucht von der pädagogischen Forschungsstelle, teilweise erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich, aktuelle wissenschaftliche Standards oder Erkenntnisse in die Pädagogik mit hineinzubringen. Das ist leider auch meistens von oben in die Strukturen hinein. Und was wir erleben, ist, dass das Know-how oder das Wissen teilweise schon in den universitären Bereichen, also das heißt, wenn LehrerInnen in die Ausbildung kommen, dass es dort schon fehlt und an den Seminaren als solches auch nicht gelehrt wird. Das heißt, LehrerInnen kommen mit großen Leerstellen oder Lücken, was einfach Diversität, Intersektionalität, Rassismus und dergleichen angeht. Das heißt, das ist auch eine Lücke, wo wir versuchen, dezidiert hinzuarbeiten.
Auf alle Fälle. Kurz und knackig. Worum geht es bei euch im Kern? Was soll durch Zukunft machen bewahrt bleiben und was soll durch eure Arbeit erstmal oder anders möglich werden?
Miriam. Wir wollen eine Waldorfpädagogik, die zwar in den Grundideen der Waldorfpädagogik verankert ist, aber die eben auch Brücken in das Morgen, in das Heute, in das Jetzt schlägt und die eben auch Zugänge schafft für Menschen, die sich vielleicht bisher nicht so von der Waldorfpädagogik angezogen gefühlt haben.
Okay. Nikolas?
Wir hatten bei dem Workshop Metamorphose an der Alanus Hochschule für uns erkannt, das haben wir auch im Workshop so benannt, dass wir versuchen wollen, an die Prinzipien, und das meine ich nicht nur spezifisch auf die Waldorfpädagogik gesehen, sondern auf Pädagogik selbst hineinzuschauen. Und dann das zu verbinden mit den Waldorf-Technischen. Und, so wie Miriam gesagt hat, Schule denken von den SchülerInnen heraus und nicht aus einer Wirtschaftsperspektive, die Herr Waldorf aufgrund des 18., 19. Jahrhunderts hat, es immer noch hat.
Juan? Ich denke, Stimme erkennen. Also gibt es Leute, die gerne reden wollen und die wissen nicht immer, wie, wann, wo, bei wem. Und das passiert sehr oft, wenn man so einen riesigen Organismus hat, wie du am Anfang beschrieben hast. Du hast die Waldorfbewegung in Deutschland wie eine große Struktur mit vielen verschiedenen Initiativen, Projekten, Möglichkeiten. Und trotzdem, obwohl so groß ist, kannst du davon ausgehen, dass viele dieser großen Organismen haben den Risiko, nach einer einzigen Perspektive sich zu entwickeln. Mhm. Und dann man lädt daneben und außerhalb diese Perspektive, Stimmen, Gedanken, Konzepten, nicht weil man denkt, sie sind unwichtig, sondern weil so viel ist, dass man nicht Raum dafür hat, und dafür sind wir da.
Ich würde vielleicht sogar sagen, eigentlich die Waldorfpädagogik im Kern schützen und stützen. Und das ist eben eine lebensnahe Pädagogik, eine Pädagogik für alle. Sie war damals für Arbeiterkinder irgendwie eingerichtet. Und heute haben wir eben andere Menschen, die das suchen und die wir genauso willkommen heißen wollen, wie, ganz ehrlich sagen, diese Bubble, in der wir heute viel uns noch bewegen. Und das soll eigentlich ja nicht so sein. Und wir sehen es so, dass es nicht so sein soll. Und da ist ein Öffnungsprozess notwendig. Und das eigentlich ist das nichts Neues irgendwie. Eigentlich ist das im Kern der Waldorfpädagogik angelegt. Nur war der Fokus da lange Zeit nicht so sehr drauf.
Okay. Nikolas, Zukunft machen ist 2018 aus dem Impuls entstanden, Menschen zu finden, die Waldorfpädagogik aktiv weiterentwickeln wollen. Was war damals das konkrete Defizit, auf das SUMA eine Antwort sein wollte? Und ist dieses heute größer oder kleiner geworden?
Also ich kann erstmal nur berichten, was Thomas Lutz-Rodenbusch, Hans Hutze und Eva Wörner damals eine Diagnose gestellt hatten, das anlässlich des Waldorf 100s geschehen 2019 sehr stark die Waldorfpädagogik gelobt wurde und hochgehoben wurde. Und das bei vielen Leuten, die in den, sage ich mal, Gremien gearbeitet haben, für bedenkliche Situationen gesorgt hat, weil einfach viele Leerstellen, schwarze Stellen, helle Stellen, die nicht mehr sichtbar waren, weil sie verdeckt wurden durch diesen Jubel, daran nicht mehr gearbeitet wurde. Und es gab viele Erneuerungsprozesse, die schon in den frühen 2000er Jahren angefangen haben. Die sind aber mit den, ja, wie das jetzt schon ein paar Mal gesagt wurde, durch diese Infrastruktur des Bundes alarmt. Und dieses Alarmen, da war die Hoffnung, dass man so etwas wie ein Schnellboot entwickeln könnte, wo Menschen, die initiativ sind, erstmal wie so ein Think Tank agieren und überlegen, okay, wie können wir Veränderungen wirklich an die Basis bringen, in die Schulen bringen. Und die Diagnose oder die Diskrepanz, ich weiß nicht genau, wie du das genannt hattest, ich habe das Gefühl, dass die, ehrlich gesagt, gerade größer wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass insgesamt es abnimmt, Zukunft machen. In den letzten 8 Jahren hat mehr Lehrstellen aufgedeckt. Und dazu kommt die Situation, dass, das ist meine Beobachtung, ich weiß nicht, ob die anderen das auch teilen, aber dass es eine Müdigkeit gibt. Also so wie es auch gesellschaftlich eine Müdigkeit gibt, gibt es auch innerhalb der Waldorfbewegung eine Müdigkeit, was Veränderungen angeht. Und dadurch wird es natürlich massiv blockiert teilweise oder verhindert oder belächelt.
Willst du was ergänzen? Juan Carlos?
Ja, ich möchte auf jeden Fall das, was gerade Nikolas erzählt hat und was vorhin Martin betont hat, verbinden. Also in dieser Erzählung merkst du, SUMA entsteht eigentlich aus einer Reflexion innerhalb der Waldorfbewegung in Deutschland, ist Teil dieser Waldorf-Reflexion und trotzdem gibt es Momente, wo es Distanzierungen gibt und das ist total nötig. Es ist so, als würden wir selber wissen, dass wir für unsere eigenen Leben eine selbstkritische Reflexion brauchen, aber gleichzeitig wissen wir, dass wir das nicht durchführen können. Dass wir irgendwie einen anderen Raum kreieren müssen, um diese selbstkritische Reflexion zu etablieren. Und da denke ich, ist, wo SUMA diese neue Räume ermöglichen kann.
Jetzt Stichwort Räume ermöglichen. Auf eurer Webseite heißt es, Zukunft machen ist eine Plattform, die einen Raum für Austausch, Diskussionen und das Ausprobieren von Neuem eröffnet. Wir begleiten und unterstützen zukunftsorientierte Bildungsprojekte. Wenn wir auf den Alltag an Waldorfschulen herunterbrechen, wo entsteht dieser Raum tatsächlich und wo bleibt er eher eine schöne Formulierung? Martin?
Ja, wir sind alle wie mit in den Schulen und merken, wie schwierig das ist, dort den Raum zu haben. Der Raum öffnet sich für mich, wenn wir uns dem Workshop zuwenden, wenn wir uns zusammen Zeit nehmen, nach Berlin oder in eine andere Stadt Deutschlands fahren und da einen Zuma-Workshop haben. Menschen da sind, also der physische Raum da ist, der innere Raum auch da ist und eben toll geschaffen wird von den künstlerischen Initiativen, den Inputs, die da generiert werden. Und da entsteht der Raum für mich. Und Ich merke immer, wenn ich dann zurückkomme, wie schwierig das ist, diesen Raum, der irgendwie ja da ist, auch in mir, den dann noch aufrechtzuerhalten. Also der Alltag in den Schulen ist so erstickend für Entwicklung, dass wir da wirklich was entgegensetzen wollen, müssen, dürfen. Und es geht, wenn sich in den Schulen Menschen zusammenfinden und sagen, ah, das ist diese Initiative, die lebt irgendwie und die wollen wir unterstützen, wir nehmen uns die Zeit. Aber das ist wirklich Arbeit, die wir auch gar nicht leisten können von oben, von außen. Wir können nur unterstützen und die Kraft geben, dass die Menschen zurückgehen damit in ihre Schulen und sagen, ja, das wollen wir machen und da bleiben wir dran.
Ja, Nikolas?
Ja, ich würde denen aber trotzdem entgegensetzen wollen, dass ich das eher kritischer wahrnehme. Und zwar, ich würde sogar die steile These aufstellen, dass dieser Raum an Schulen eigentlich nicht existiert. Und zwar aus zweierlei Gründen. Aus dem ersten ganz sachlichen Grund, wir haben es mit einem Generationswechsel zu tun. Die Mehrheit der LehrerInnen ist an den Schulen zwischen 50 und 60 Jahren alt. Kolleginnen, Gremien brechen zusammen, weil die ja Kapazitäten nicht mehr reichen. Und dann gibt es aber auch sehr viele junge Menschen, die in die Schulen hineinkommen, aber die durch die Selbstverwaltung so schnell aufgebraucht werden, dass sie eigentlich pädagogisch nicht mehr wirklich tätig werden können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, meines Erachtens, wenn ich das so scharf formulieren darf, es ist eine Ideologie. Also die Ideologie als solches verbietet teilweise das Neudenken oder Hinterfragen von aktuellen wissenschaftlichen Standards, ob das jetzt aus der Neurobiologie kommt oder aus der Diversitätsforschung. Und das sind zwei Punkte, die diese Räume, auch wenn sie, so wie Martin sagt, vielleicht gewollt werden und erbeten werden, strukturell nicht Platz finden.
Ja. Oder alles?
Ja, also ich definiere mich selbst als jemand, der so ein Idealist ist und gleichzeitig so ein bisschen Pessimismus praktiziert. Ich glaube nicht, dass wenn die Bedingungen in der Schule sich verändern und das heißt, dass sogar neue Kolleginnen als alte Kolleginnen unter bessere Bedingungen arbeiten werden, dann wir auf einmal tausende neue Projekte haben werden. Ich glaube, Leute, die Idee haben, arbeiten unter schwierigen Bedingungen trotzdem. Und in diesem Sinne ist Zukunft machen sowas wie ein Akt großen Vertrauens. Wir gehen davon aus, dass in jeder Schule, so klein sie auch sein mag, Wissen und Praxis entstehen, die wir vollziehen und zur gemeinsamen Entwicklung beitragen können. Aber das Schwierige ist, wie findet man das? Und da ist, wo vielleicht diese Dichotomie entsteht, was ist realistisch oder nicht. Aber wenn du in unserer Webseite siehst, dann merkst du, da gibt es sehr wichtige Ideen, Konzepte, die man begleiten soll. Und trotzdem bleibt die Frage, wie schaffen wir es künftig, auf diese Leute zu kommen, die glauben, ich habe hier nicht was Gutes und trotzdem ihnen, so wie wir am Anfang gesagt haben, den Raum geben, das zu bestätigen, dass tatsächlich für die Waldorfpädagogik gerade in Deutschland total wichtig ist, was die da machen.
Ja, Miriam?
Ja, ich stimme euch auf jeden Fall zu. Es ist sehr schwierig, diese Räume im Schulalltag irgendwie zu etablieren. Und genau das ist ja das Besondere an Zukunft machen und an dem, was wir mit unseren Workshops machen. Wir laden die Leute ein, die sind raus aus dem Schulalltag. Wir sorgen dafür, dass sie gut versorgt sind mit Essen. Die müssen sich um gar nichts Gedanken machen. Die haben da ihre Unterkunft und alles. Und man darf das nicht unterschätzen, wie viel Kraft das gibt, zweimal im Jahr zu so einem Raum zu kommen und mit gleichgesinnten Menschen, die auch irgendwie Ideen haben oder was verändern wollen, irgendwie in einen Austausch zu gehen. Und obwohl das Wochenende immer sehr voll ist, also wir haben wirklich wenig Lücken in unserem Programm, gehen die Leute total gestärkt da wieder raus. Und diese Kraft nehmen sie mit an ihre Schulen.
Ja.
Und wir haben jetzt auch angefangen im letzten Jahr, dass wir eben zwischen den Workshops, weil wir gemerkt haben, okay, wir brauchen auch was die Leute irgendwie zwischen den Workshops irgendwie auffängt und denen Kraft gibt, dass wir diese Netzwerktreffen machen. Das machen Martin und Juan primär und die finden ja zwischen den Workshops ungefähr zweimal bis dreimal zwischen den Workshops statt und da kommen die Leute eben auch nochmal zusammen, sowohl die Leute, die auf den Workshops waren, als auch die Leute, die in Projekten arbeiten, die wir begleiten, als auch interessierte Leute, die vielleicht schon mal von Zukunft machen gehört haben und einfach wissen wollen, was wir so machen.
Ja, ich habe euer Treffen leider diesmal, also das letzte Treffen des Jahres, habe ich leider verpasst.
Schade.
Ja, sehr schade. Und das klingt alles ganz schön und so, aber ich frage mich, wann wird denn Zukunft machen eher unbequem als willkommen? Weil das ist alles einfach ganz schön, was ihr beschrieben habt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich auch unbequem sein kann. Wann passiert das und warum ist das vielleicht notwendig? Nicolas?
Also wann? Das geschieht immer dann, wenn wir als Team Workshops so vorbereitet haben, dass wir haben jeden Freitag, wo die TeilnehmerInnen kommen, ein sogenanntes Spotlight, was auf einen bestimmten Themenaspekt komplett aus dem Leben gegriffen, ob das jetzt pädagogisch ist oder nicht. Es hat einfach was mit dem Menschsein zu tun als solches. Fokussiert und wir haben schon oft erlebt, dass an diesem Spotlight rege Diskussionen, aber auch Meinungsverschiedenheiten entstanden sind, die teilweise positiv zum gesamten Workshop beigetragen haben, teilweise aber auch für Sprengstoff gesorgt haben, der wirklich sich durch den Workshop durchgetragen hat. Das ist einmal auf den Workshop bezogen und dann gibt es allerdings auch, wenn man so ehrlich ist, gibt es die Unbequemlichkeit auch innerhalb des Bundes des Freien, der freien Waldorfschulen und auch bei Stiftungen. Also wir erleben auf beiden Ebenen frohgemutes Entgegenkommen, also freundliches Lächeln mit offenen Armen. Aber um auch die Wahrheit zu sagen, wir erleben auch Ablehnung und abschätziges Verhalten uns gegenüber. Und das würde ich prozentual sogar eher nach oben definieren als die positive Seite.
Ich denke, unbequem zu sein, ist eine Praxis, wo die Waldorfpädagogik selber irgendwie eine Expertise hat. Die Waldorfpädagogik ist historisch für die deutsche Gesellschaft unangenehm. Manchmal ja, manchmal nicht. Das ändert sich immer. Wenn du historisch das beobachtest, am Anfang die Waldorfpädagogik wird unbequem für rechtsextremistische Bewegungen. In der letzten Zeit irgendwie hat eine andere Richtung genommen und wird unbequem für Bewegungen und oder Ideen, die am Schein aus der linken Teil kommen. Das ist sehr schwierig zu definieren, wann man unbequem ist und wieso. Und deswegen denke ich, es ist auch normal, dass Zukunft machen als Raum der Selbstkritik auch manchmal unbequem ist. Und das ist aber nicht negativ. Das ist eigentlich was Gutes, weil ich bin der Meinung, dass der Bund weiß das. Die Leute, die mit uns arbeiten, wissen das. Wir wissen das auch. Für uns werden auch Dinge unangenehm, weil wir sind auch in einem Dekonstruktionsprozess. Fertig sind wir innerhalb von Zukunft machen nicht. Aber der Unterschied ist, dass wir wissen, dass es ein Risiko gibt. Wir wissen, dass wir nicht immer aus der Sicherheit handeln, sondern die Unsicherheit auch als wertvoll einschätzen und damit gut arbeiten können. Die Arbeit ist sehr intuitiv und ich denke, Jean-Pierre, immer, wenn man alltägliche Strukturen auf die Seite lassen muss, weil man was Neues hören soll. Es ist normal, dass es unangenehm ist, weil man weiß nicht, wohin das geht.
Ja.
aber im Zentrum bleibt immer unsere Sorgen für die Entwicklung des Kindes. Das ist sozusagen unser Orientierungspunkt und die Sicherheit und die Bestätigung, dass in uns steht viel mehr als nur materielle und objektive Qualität.
Martin, wie stehst du dazu?
Ich würde sagen, Unbequemlichkeit ist eine der Voraussetzungen für Wachstum. Also wenn ich immer da bleibe, wo ich sicher bin, dann bleibe ich eben da. Und wir als Zukunft machen im Rahmen des Bundes der Freien Waldorfschulen, eigentlich müssten wir noch unbequemer sein. Eigentlich sind wir viel zu wenig unbequem. Weil wir sehen, an welchen Stellen es absolut hakt. Und wir haben Menschen, die eine Stimme haben und sagen, so geht es nicht weiter. Ich glaube, wir dürfen da noch unbequemer sein. Vielleicht waren wir das auch schon, bevor ich zugestoßen bin. Da wollen wir irgendwie positiv agieren und vielleicht braucht das positive Agieren aber auch eine Unbequemlichkeit. Mhm. Und gleichzeitig erlebe ich unsere Unbequemlichkeit auch für die Teilnehmenden zum Teil in einer positiven Art und Weise, wo wir eines unserer Projekte Blickwechsel, das sind SchülerInnen, die die LehrerInnen eigentlich unterrichten, die denen sagen, so stehen wir zum Thema Queerness, LGBTQ und alles, was dazugehört. Und die haben uns herausgefordert als Teilnehmende. Die haben uns sich positionieren lassen. Also sobald wir Erwachsenen uns dann auch mal positionieren müssen und vielleicht dann nicht alles hinterfragen dürfen, was die SchülerInnen mit uns machen, dann wird es unbequem, dann passieren irgendwie Dinge. Und das ist im Rahmen des Workshops dann immer wieder auch schon mal zugekommen, dass ich mich selber stellen muss, auch zu mir selber.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nikolas?
Ja, ich würde noch eins oben raufsetzen, und zwar, ich denke, das ist sehr verallgemein gesprochen, aber ich denke, dass Anthroposophie und auch somit die Waldorfpädagogik, die aus ihr herausgeht, über die Tradition und tradiertes Wissen, verlernt hat, Widerstand positiv zu lesen. Also wir hatten mal einen Workshop, der hieß Widerstand und Form, und da haben Ramon Luuro und ich versucht herauszuarbeiten, dass eine Form braucht Widerstand. Ohne Widerstand gibt es keine Form. Da haben wir nur definitionslose Masse. Das heißt, Widerstand ist positiv. Und das muss im Ernst diese Bewegung, glaube ich, wieder lernen zu sehen und daraus schöpfen.
Ja, ja. Media, möchtest du was ergänzen oder?
Eigentlich knüpft das an, was Martin gesagt hat. Also unsere Projekte können eben auch unbequem sein. Die Projekte, die wir begleiten, die wir unterstützen, die können in ihrer Umsetzung eben auch unbequem werden. Also Blickwechsel ist ein Projekt, wo es wirklich um einen Perspektivwechsel geht, wo SchülerInnen aus einer betroffenen Perspektive entweder, wenn es zum Beispiel um das Thema Gender und Queerness geht oder um das Thema Rassismus, den Lehrkräften oder angehenden Lehrkräften ja unbequeme Fragen stellen und sie sozusagen dazu bringen, ihre Perspektive zu wechseln und sich in ihre Schuhe zu stellen. Oder auch das Projekt Rassismus-sensible Englischlektüren, was an der pädagogischen Forschungsstelle angesiedelt ist und was wir als Zukunft machen, unterstützen und begleiten, wo viele Englischlektüren, die bisher über die Forschungsstelle vertrieben wurden, eben aussortiert wurden. Mhm. Da gab es ganz große Widerstände, weil Leute eben teilweise sehr an diesen Geschichten hingen und das sehr schwierig war für sie zu verstehen, warum bestimmte Geschichten, die eben Rassismen reproduzieren oder Stereotype, Darstellungen von Männern und Frauen, warum das einfach nicht mehr vertrieben werden kann über die Forschungsstelle. Und das wird dann unbequem für Leute, wenn sie eben an alten Sachen loslassen müssen, an die sie bisher gewohnt waren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir bei der Projektseite oder am Teil gekommen, wo wir über eure Projekte auch oder die Projekte, die ihr unterstützt, sprechen können. Und eines dieser Projekte, haben wir schon rausgehört, ist dieses Blickwechsel. Und da soll Bewusstsein von angehenden Lehrkräften für die vielfältigen Lebenserfahrungen junger Menschen schärfen und gleichzeitig SchülerInnen in ihrer Selbstwirksamkeit stärken. So habe ich das verstanden. Martin, was macht diesen Workshop aus deiner Sicht so besonders?
Was es für mich besonders macht, ist das Anknüpfen an die echte Lebensrealität. Also nicht irgendjemand, der das gelernt hat, berichtet darüber und es ist ein theoretisches Erleben, sondern es kommt aus den tatsächlichen Erfahrungen dieser jungen Menschen heraus. Also wir werden als Lehrkräfte in Kontakt gebracht mit dem, was wirklich da ist und mit dem echten Schmerz, mit dem echten Leiden, mit den echten Herausforderungen. Und das bringt eine Kraft, auch eine Verletzlichkeit, eine Offenheit, die dann wirklich was verändert. Und es ist eben nicht nur, ich habe was gelesen und ja, ich bin betroffen. Nein, es ist ein echtes Erleben und das macht den Unterschied für mich.
Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr in euren Projekten immer wieder auf politische, strukturelle oder institutionelle Hindernisse stößt. Wo waren diese Grenzen bisher am deutlichsten spürbar, Miriam?
Also dieses Englischlektüren-Projekt, da waren für mich bisher von all unseren Projekten die Widerstände am deutlichsten spürbar, weil es da eben Schulen gab, die Protestbriefe geschrieben haben. Und ja, also es war wirklich, das hat die Leute auf so einer tiefen Ebene irgendwie berührt und gestört. Ja, es war wirklich schwierig. Da mussten schwierige Entscheidungen getroffen werden, da mussten harte Entscheidungen getroffen werden. Das ist für mich so das Projekt, wo das am deutlichsten spürbar war bisher.
Mhm. Ihr habt euch aber durchgesetzt, oder?
Ja, wir haben uns durchgesetzt. Wir haben uns durchgesetzt. Ja. Ja, es war eigentlich eine ganz klare Sache. Also diese Bilder, die da reproduziert wurden, die gehen einfach nicht. Und ja, das ist dann Gott sei Dank gut ausgegangen.
Auch es gab so Momente, wo das, was wir als Innovation oder interessant verstehen, wird nicht so angenommen von anderen Menschen, aus vielen verschiedenen Gründen. Das hat nicht nur mit Generationsperspektiven zu tun, sondern auch Persönlichkeiten und die Art, wie man Pädagogik versteht oder Waldorfpädagogik. Das haben wir sehr oft sehr stark gespürt, besonders wenn wir mit Gremien über unsere Projekte reden sollen. Und tatsächlich kommt immer am Ende die Reflexion, sollen wir trotzdem weitermachen mit oder ohne Unterstützung? Und das sind immer Themen wie Inter- und Transkulturalität, schwierig für manche Leute zu verstehen, so wie wir es verstehen. Mhm. Da fällt uns auf jeden Fall eine bessere Dialogpraxis, auf jeden Fall.
Okay.
Ich würde es gerne noch ein bisschen weiten wollen, und zwar, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, also das ist mein Erleben gewesen, den größten Widerstand haben wir als solches von einem System erfahren, weil also selbst Waldorf oder Montessori, alle reformpädagogischen Schulen und auch die staatlichen Schulen bewegen sich ja innerhalb eines Systems, und dieses System heißt Schule. Und Schule als Denkmuster, das ist so ingrained, eingeschmolzen in die DNA unserer westlichen Gesellschaft, die neuesten Erkenntnisse, die wirklich ganz profund menschlich agieren, also weder unterscheiden zwischen den Diversitätsspektren, sondern einfach sagen, der Mensch als solches hat die Kapazitäten und die Lernvermögen und die Anlagen. Und wenn man sich genau anschaut, wie Schule als System funktioniert, dann ist das, ich nenne es mal nett, man kann das schön gestalten, die Folterbank, ja, aber es ist in der Wahrheit für die Kinder ab der ersten Klasse ein dekonstruktives Lernen, also ein Zurücklernen. Das ist nicht so, wie wir Menschen von der biologischen Seite oder von der neurobiologischen Seite partout lernen. Es gibt Elemente, die in einzelnen Fächern auftauchen und aufgegriffen werden, wie Phänomenologie und Epochenunterricht etc. Mhm. Aber die gesamte Bandbreite, da erlebe ich den größten Widerstand, weil es teilweise scheint mir nicht möglich ist, außerhalb der Box zu denken, weil man es nicht anders kennt. Und da sind Rassismus, Diskriminierung, Queer etc., das sind aus meiner Sicht Facetten, die zu diesem Gesamtsystem gehören.
Okay. Miriam?
Mir ist gerade noch mal eingefallen, dass es auch wir haben zwei Projekte, die eben von SchülerInnen ausgehen. Einmal das Blickwechselprojekt und einmal ein Projekt, wo ein Schüler einen interaktiven Vortrag für OberstufenschülerInnen macht. Und das ist jetzt kein so ein aktiver Widerstand wie das, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Aber der Widerstand ist da, weil die Schulen sich eben für diese Projekte nicht wirklich öffnen, dass die da diese Projekte umsetzen können. Und das ist ja auch eine Form des Widerstands. Man kann jetzt sagen, das liegt daran, dass die Konferenzen sowieso schon so voll sind und dass die Leute total überarbeitet sind. Aber es sind eben Projekte, wo junge Menschen einen Impuls in die Schulen reinbringen und vor verschlossenen Türen stehen. Das Blickwechselprojekt wurde erfolgreich am Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin umgesetzt, eben mit angehenden Lehrkräften. Mhm. Aber die Schulen haben sich bisher noch nicht geöffnet.
Ja, das ist traurig, weil eigentlich sollten die einfach, oder sind die Rezipienten von diesen ganzen Sachen, die da auch entwickelt werden. Martin, wolltest du was ergänzen?
Ja, in meinem Erleben sind es auch zwei Dinge. Einmal dieses, wir können nicht noch mehr, wir machen schon so viel. Und das erlebe ich auch im Alltag hier in der Schule bei uns. Das ist auch wirklich eine Schwierigkeit. Und das andere ist, das machen wir ja eh schon. Ja. Das ist so diese Einstellung, wir haben eigentlich eh schon, Waldorfpädagogik hat schon alles mit abgedeckt und alle Dinge, die sind da eh schon mit drin. Und ich glaube, das kommt aus einem ganz natürlichen Gedanken oder einem Gefühl heraus, ja, wir tun doch schon so viel und wir geben uns rein. Und das tun ja auch alle. Sie arbeiten ja alle aus diesem guten Impuls heraus. Und dann da offen für zu sein, einzusehen, naja, mache ich vielleicht doch nicht, das ist schwer.
Ja, vor allem bei Lehrern. Nikolas, wolltest du was dazu sagen? Ich sehe dich nicken und
Ja, also mir fällt da jetzt nur ein, dass das ist etwas, was ich letzten Workshop festgestellt habe. Da ging es um das Thema Menschenbilder und da hatte ich ein interessantes Gespräch, wo da ging es dezidiert um das Menschenbild Rudolf Steiners und Goethes und die Gegensätzlichkeiten teilweise, aber auch das Aufbauen aufeinander. Und dadurch, dass diese ja siebte existieren, also 7, 14, 21, und in dieser menschenkundlichen Betrachtung, die ja dem Waldorf-Lehrplan zugrunde liegt, in dem dritten Jahr siebt gewisse Annahmen existieren, gibt es die Tendenz bei LehrerInnen, GeschäftsführerInnen und Schulleitungen, dass die jungen Menschen, die dort kommen, als solches in ihrer Persönlichkeit und ihrem Streben nicht ernst genommen werden, weil es menschenkundlich betrachtet nicht dessen oder deren Alter entspricht. Und da, das meinte ich mit ganz am Anfang mit Ideologie. Ja, also da beißen sich zwei Systeme, die das behindern, was eigentlich junge Menschen partizipativ mit hineinbringen
können. Ja, auf jeden Fall. Ja, gab es ein Projekt, in dem ihr gemerkt habt, außer dieser Blickwechsel, in dem ihr gemerkt habt, hier verändert sich nicht nur eine Schule, sondern auch das Selbstverständnis von Waldorfpädagogik?
Juan? Ja, ich bin der Meinung, dass wenn jeder unserer Projekte die Gelegenheit bekommt, sich zu entwickeln und zu etablieren in der pädagogischen Welt der Waldorfbewegung, so wie wir es reflektiert haben, jeder hat Potenzial, die Perspektive innerhalb der Waldorfpädagogik zu erweitern und riesige Veränderungen zu bringen. Dafür muss man aber unglaublich viel Energie investieren.
Ja, klar.
Aber was uns dazu bringt, die Entscheidung zu treffen, bestimmte Projekte zu unterstützen, ist, weil wir sehen, spüren, dass da große Potenzial gibt es für solche Veränderungen.
Okay.
Ja.
Welche Impulse haben sich aus euren Workshops tatsächlich in Schulstrukturen übersetzt? Und wo prallen eure Zukunftsbilder auf eine Wand aus Gewohnheit?
Also ich könnte über ein Projekt berichten, der gerade stattgefunden hat im Oktober. Da hatten wir das Thema Musikdidaktik weltweit denken. Und zwar aus einer der kolonialen Perspektive zu reflektieren, wie Musik inhalten und wie die Erzählungen über Musik in der Waldorfpädagogik weitergegeben werden und reflektiert werden. Und das ist ein Projekt, das eine sehr schnellere Wirkung schon in curriculare Dynamik der Waldorfpädagogik hat, weil das Programm in den Seminar in Berlin und die Hochschulen Stuttgart hat sich dadurch verändert. Das Programm für die Studenten, für die zukünftigen MusiklehrerInnen hat sich erweitert, indem wir diese neue Perspektive inkluiert haben. Gibt es in diesem Sinne Projekte, die von verschiedener Natur. Manche schaffen sehr schnell diese Wirkungen, manche aber brauchen ein bisschen mehr Zeit. Nicht, weil die schlechter oder besser sind, es hat mit der Natur des Projektes zu tun. Wenn jemand ein Buch schreibt zum Beispiel oder wenn jemand einen Workshop vorbereitet, gibt es Projektformen, die mehr Zeit brauchen, um diese Wirkung spürbar zu bringen.
Danke dir. Okay, Nikolas?
Ja, ich würde einfach als Beispiel bringen, das Projekt, was wirklich noch in seinen Kinderschuhen ist, einfach. Und zwar geht es darum, dass Nicolas Krohn und ich gemeinsam die Idee entwickelt haben, dass der klassische Geschichtsunterricht, der an Waldorfschulen stattfindet und teilweise unterbelichtet ist in der Zeit und in der Perspektive oder der globalen Perspektive, dass das allein mit einem guten Geschichtsunterricht nicht getan ist in der heutigen Welt. Und zwar die Aufgabe eigentlich darin besteht, die Komplexität, die das Fach Geschichte in seiner Grundintention eigentlich zeigen will, dass das wirklich aufgegriffen wird. Und das würde bedeuten, so wie das der Titel sagt, einfach, dass wir eigentlich als Geschichtslehrer unseren eigenen Beruf abschaffen, weil es eigentlich darum geht, in dieser Welt, die da kommt, so wie es sich jetzt zumindest abzeichnet, dass junge Kinder und Jugendliche eigentlich lernen müssen, die Komplexität zu denken und Komplexität zu beherrschen. Und das ist nicht durch Faktenwissen, also nicht durch auswendiges Wissen zu erreichen, sondern dadurch zu erreichen, dass Menschen wirklich die Verschränkung zwischen meinetwegen Kunst, Musik, Biologie, all diesen ganzen verschiedenen diversen Fächern, dass diese Verschränkung gesehen wird in der Kulturgeschichte und auch das global. Und das kann aber dieses, das meinte ich vorhin, dieses System Schule oder der Rahmenschule, der kann das derzeitig nicht bieten. Mhm. Und wir sind zwar mit den Seminaren im Gespräch, aber das stellt sich als eine riesen Herausforderung dar, überhaupt darüber zu sprechen oder zu denken, wie ein Curricula oder wie eine Form aussehen könnte an den Seminaren, die die LehrerInnen darauf vorbereiten, so zu unterrichten oder so zu begleiten. Also das ist das, was Juan vorhin meinte.
Ja.
Wir sehen das auch in dem Projekt, was Miriam beschrieben hat, die diversitätssensible, rassismuskritische Englischlektüre. Da hat sich ja wirklich was verändert. Das heißt, diese Bücher sind weg und es werden neue Bücher geschrieben. Das ist ganz, ganz stark spürbar.
Ja.
Und wir sehen das in so vielen Initiativen von Menschen, die bei uns sind. Das größte Hindernis sind erstmal danach nicht die Strukturen, die äußeren Strukturen, sondern sind eher die Kraft.
Ja.
Die Kraft und die Zeit, auch die wir haben dafür. Wir sind ja alle, machen das alle nur anteilig, ist ja keiner von uns hauptberuflich hier bei Zuma. Das ist echt schwer. Es ist echt schwer für junge Menschen, für SchülerInnen, die dann eine Zeit lang eben in so einem 11., 12. Klasse, da geht das vielleicht, und dann in der 13. sind sie im Abitur. Und dieser Raum, der Zeitraum ist begrenzt, aber auch für die Erwachsenen, das ist echt eine Herausforderung, genug Zeit, genug Energie dafür aufbringen zu können.
Ja.
Das Feld ist so weit, also die Blümchen, die da gesät werden, sind so bunt und wunderschön, dass sie aber wirklich dann wachsen können. Da braucht es schon viel Unterstützung und viel Eigeninitiative, um das wirklich möglich zu machen.
Und Finanzen.
Finanzen auf jeden Fall. Das ist das große Thema. Das ist halt schwierig für Projekte in die Umsetzung zu gehen, wenn sie noch keinen Verein gegründet haben oder wenn sie ja vielleicht auch gar nicht das Know-how oder die Kapazitäten haben, um zu wissen, wie stellt man Förderanträge und so weiter und so fort. Mhm. Da konnten wir in der Vergangenheit Projekte mit einer kleinen Anschubsfinanzierung unterstützen. Das ist uns gerade nicht mehr möglich, leider, weil wir eben als Zukunft machen auch finanziell eingeschränkt sind. Aber das ist eigentlich total wichtig, dass Projekte so einen kleinen Anstups kriegen.
Ja, Kraft und Finanzen höre ich auf jeden Fall auch auf das, was ihr sagt. Wie beeinflussen sich dieser Ressourcenmangel und die Frage der Finanzierung gegenseitig in eure Arbeit bei Zuma? Nicolas?
Ja, aus einer ganz sachlichen Ebene her betrachtet, wir haben das jetzt erreicht seit 3 Jahren, dass wir zumindestens uns ein, ich nenne es mal ein Teildeputat, gegenseitig geben können, also eine Grundvergütung, die unter dem, ja, liegt, was wir eigentlich tun, aber der Idealismus ist ja dabei. Jedoch ist es so, dass ungefähr seit einem Jahr aufgrund einfach der globalen und aber auch der nationalen Wirtschaftskrisen und weltweiten Krisen Stiftungen selbst angespannt sind in ihrer Finanzierungslage und verstärkt auch einen Run existiert von Unternehmungen oder Projekten, die aus dem sozialen Bereich, also aus akut wirklich gefährdeten Situationen kommen, und Stiftungen finanzieren das natürlich erstmal, was auch total verständlich ist. Dabei fällt aber herunter, dass die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, so limitiert sind mittlerweile, dass wir die Workshops veranstalten können, dass wir uns gehaltstechnisch über Wasser halten können. Das, was Miriam gesagt hat, ist meines Erachtens die größte fatale Situation, weil wirklich das, womit es steht und fällt, eigentlich mit der Grundfinanzierung einer Idee. Also selbst wenn das natürlich A und O ist, dass die Person oder die Gruppe dahinter steht, das ist klar, aber es braucht auch Finanzen, selbst wenn es nur 2.000 Euro sind oder 5.000 Euro. Das reicht schon aus, um eine Idee wirklich ins Rollen zu bringen und etwas zu entwickeln, so dass Stiftungen im Nachhinein sagen, boah, das sieht klasse aus, das würden wir gern finanzieren. Hm. Weil Stiftungen vorher überhaupt nicht dazu kommen, sich wirklich generell das mal anzuschauen und zu sagen, okay, das hätte Potenzial, weil das schon zu marginal aussieht. Also das ist der größte Impact, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was die anderen sagen, wie das ihre Wahrnehmung ist.
Ja.
Vielleicht könnt ihr auch noch was sagen.
Ich stimme dem auf jeden Fall zu. Also die Finanzen oder die Projekte, die bei uns ankommen, sind eben Projekte, die, also es gibt Projekte, die sind schon sehr weit entwickelt und es gibt Projekte, da ist es erstmal nur eine Idee und es ist dann schwierig für die Leute direkt an eine Stiftung heranzutreten. Das ist eine riesige Hürde für die Leute und mhm. ja, da konnten wir in der Vergangenheit eben eine Brücke schlagen und helfen und die Projekte haben sich dann auch im Nachhinein weiterentwickelt. Die haben dann einen Verein gegründet und andere Gelder beantragt. Also
ja, okay.
Ich stimme dem definitiv zu. Mhm.
Martin?
Ich sehe das im Grunde auch. Ich glaube aber, dass das größte Problem nicht dort liegt, was die Finanzen angeht. Ich glaube, das größte Problem ist, dass wir eigentlich immer wieder darum ringen müssen, dass wir weitermachen können. Also wie viel Zeit, Energie wir reinstecken müssen, um Stiftungsgelder zu bekommen, hauptsächlich macht das der Nikolas, und diese Unsicherheit, die dadurch entsteht, können wir überhaupt noch, wie lange können wir noch weitermachen? Es ist da, da geht einfach viel Energie rein, das könnten wir anders verwenden, würden wir gerne anders verwenden. Und deswegen sind wir auch sehr interessiert daran, dass wir eben gut angebunden sind an den Bund der Freien Waldorfschulen, weil wir uns als eine Entwicklungsabteilung, wie so eine Entwicklungsabteilung sehen dort, eng angebunden, eng verknüpft mit dem Kern, eben wie dieser Erneuerungskern der Waldorfpädagogik. Und da würden wir uns wünschen, dass wir da eben längerfristig einfach eine Perspektive haben, wo mhm. wir nicht jedes Jahr wieder neu kämpfen müssen.
Ja, das erleichtert auch ganz viel, Juan Carlos.
Ja, da stimme ich zu, was Martin sagt. Wir sind Menschen, die Summa ist nicht unser Hauptjob. Wir arbeiten alle und nebenbei machen wir für Summa vieles. Das heißt, ich denke, wir sind Menschen, die schon diese Tendenz haben, solche Ideen zu folgen, zu pflegen, auch Ideen zu erfinden, entwickeln zu lassen. Ich glaube, ohne oder mit Finanzierung würden wir biografisch sowas tun. Das Ding ist, das würden wir immer in ein ganz kleine Kreise tun Klar. können. Zuma gibt uns die Möglichkeit, Profit für viele Regionen, viele Schulen, viele Menschen zu ermöglichen. Aber eine Sache sehe ich sehr stark, die Finanzierung bestimmt auch unsere Aufgaben. Wir können entweder eine Gruppe sein, die Raum für Dialog und für Connection, Vernetzung anbietet, aber wir könnten auch eine Gruppe sein, die finanzieren kann. Und das ist wesentlich, weil gibt es Menschen, die nicht unbedingt dieses Format der Begegnung mit Stiftungen gut praktizieren können, nicht weil die schlecht sind, ihre Projekte vorzustellen, sondern weil die Methodik, solche Finanzierungen zu bekommen, entspricht nicht die Natur, Realität, Qualität vieler Projekte. Und dann bleiben diese Projekte einfach unbekannt. Und bei uns, dadurch, dass wir eine total andere Methodik haben, durch unsere Workshops, durch eine kontinuierliche In-Gruppe Weiterentwicklung, integrieren wir Menschen mit völlig andere Ideen und andere Qualitäten.
Ich würde auch sagen, für uns ist ganz wichtig, dass jeder hinkommen kann. Also wir wollen eben ermöglichen, dass jeder unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Schule oder der Person zu uns kommen kann. Das halten wir für ganz entscheidend. Es kommt immer so ein bisschen die Frage, ja, was springt denn für die Schulen in der Peripherie überhaupt daraus? Ja, in Berlin, da macht ihr ganz viel. Aber was ist denn für die? Und ich sehe das da. Gerade da brauchen die Menschen vielleicht einen Raum, wo sie sich mal austauschen können, weil sie weil sie weiterentwickeln wollen. Vielleicht in der einen oder anderen Schule gar nicht so viele Menschen vor Ort sind. Und gerade die brauchen es und gerade die profitieren dann auch davon, wenn wir diese Menschen integrieren können in unsere Arbeit. Und das hängt alles damit zusammen.
Ja, auf alle Fälle.
Damit sind wir an einem Punkt angekommen, an dem deutlich wird, Zukunft gestalten braucht nicht nur gute Ideen, Mut und Menschen, die etwas bewegen wollen. Es braucht auch Zeit, Kraft, Räume und manchmal ganz konkrete finanzielle Unterstützung, damit aus einem Impuls überhaupt ein Projekt werden kann. In diesem ersten Teil haben wir darüber gesprochen, was Summa von klassischen Gremien unterscheidet, warum unbequeme Fragen zu Waldorfpädagogik dazugehören und welche Projekte bereits zeigen, wie Veränderung beginnen kann. Zugleich wurde klar, zwischen Anspruch und Wirklichkeit liegt oft ein langer Weg. In 2 Wochen schauen wir genau darauf, wie Zuma-Projekte begleitet, wie aus einer Idee ein konkreter Prozess wird und welche Fragen von Macht, Teilhabe und Diversität dabei eine Rolle spielen. Außerdem geht es darum, woran man überhaupt erkennen könnte, dass sich in der Waldorfpädagogik nicht nur einzelne Projekte bewegen, sondern Strukturen. Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen, schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem, diese Episode und alle weiteren findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreib uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. perspektiven@waldorfschule.de. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.
Waldorf Perspektiven.